Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Micro Europa auf der Wüstenwelle 96.6 hier in Tübingen. Heute hört ihr verschiedene Beiträge zu Kommunikation, Journalismus und dem SWR in Krisenzeiten. Alle Beiträge sind im Laufe eines Seminars unter der Leitung von Professor Perksen in Kooperation mit dem SWR entstanden und von Studierenden der Medienwissenschaft konzipiert und umgesetzt worden. Am Mikrofon Mirko Geier. Doch bevor wir starten, habe ich natürlich ein wenig Musik für euch. Led Zeppelin mit Babe, I'm Gonna Leave You. Bis gleich und viel Spaß.
Oh,
Corona hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Das Virus betrifft uns alle und verunsichert uns. Das Bedürfnis nach Informationen ist riesig. Wir haben Fragen über Fragen. Wann gibt es einen Impfstoff? Was entscheidet die Politik als nächstes? Und welche Maßnahmen betreffen mich aktuell? Manche fordern eine kritische Berichterstattung. Andere können das Thema nicht mehr hören und sehen sich nach Abwechslung. Fest steht, gerade jetzt sind wir auf die Medien angewiesen. Öffentlich-rechtlichen Sendern wie dem SWR kommt deshalb eine besonders verantwortungsvolle Rolle zu. Aber kann er sie auch erfüllen? Wir haben nachgefragt.
Wir wechseln beim Spazierengehen die Straßenseite, nur weil in 100 Metern Entfernung ein anderer Fußgänger zu sehen ist. Vor dem Baumarkt müssen wir Schlange stehen. Es dürfen nur 3 Personen gleichzeitig in den Laden. Situationen, wie sie noch vor ein paar Monaten unvorstellbar waren. Die Menschen sind verunsichert, wollen Infos, jetzt alles genauer wissen. Was darf ich überhaupt noch? Wie kann ich mich schützen? Kann ich den Zahlen vertrauen? Ist diese Pandemie wirklich so schlimm, wie die Schlagzeilen auf meinem Handy behaupten? Hier beginnen Aufgabe und Verantwortung des Südwestrundfunks. Der Sender, den die Menschen morgens beim Frühstück hören, im Auto oder zu Hause auf der Couch. Für viele ein beständiger Teil des Alltags, der verspricht, für sie da zu sein, zu informieren, aufzuklären und zu unterhalten.
Und natürlich haben wir insbesondere in den Nachrichten- und Serviceformaten eine enorme Verantwortung, die Sachverhalte gut nachvollziehbar zu erklären, auch vielleicht den Widerspruch oder die sich ändernden Meinungen und Einschätzungen gut zu transportieren. Denn man darf es ja nicht vergessen, alles rund um das Virus ist hochkompliziert. Der wissenschaftliche Streit, die Auseinandersetzungen sind hochkompliziert.
Der SWR sitzt in der Corona-Krise zwischen 2 Stühlen, meint auch Rüdiger Merz. Er ist SWR-Hauptabteilungsleiter vom Fernsehen Baden-Württemberg und muss beides bedenken. Auf der einen Seite muss man das Thema möglichst einfach erklären und die wichtigsten Informationen der Regierung vermitteln. Jeder muss verstehen, welche Gefahr droht, was man darf und was nicht. Auf der anderen Seite darf der Sender aber nicht vergessen, das, was die Politik jetzt verordnet und beschließt, zu hinterfragen. Denn Rundfunkbeiträge bekommt der öffentlich-rechtliche Sender von uns allen, für Journalismus, nicht für die reine Wiedergabe von Informationen. So sieht das auch Ottfried Jarren. Der Kommunikationswissenschaftler hat die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Sender von Anfang an kritisch begleitet. Er stellt fest, dass die Corona-Krise auch für den Journalismus eine schwierige Situation darstellt. Auch die Öffentlich-Rechtlichen konnten laut ihm nicht mit einer derartigen Krise wie der Corona-Pandemie rechnen und mussten sich anfangs erstmal neu orientieren.
Dennoch muss natürlich eine Redaktion, gerade eine öffentlich-rechtlich sehr gut finanzierte Redaktion und die, die nicht werbeabhängig sind, das sind die Öffentlich-Rechtlichen, die also sehr gute Ressourcen haben, in besonderer Weise dafür sorgen, dass in solchen Situationen eine hinreichende qualitative und breite Berichterstattung sichergestellt wird. Und das hat meines Erachtens am Anfang deutlich zu wünschen übrig gelassen.
Im Laufe der Zeit hätten die Redaktionen aber dazugelernt und zunehmend fundierte Recherchen geliefert. Das ist auch wichtig, weil sich bei fehlender Information Unsicherheit und Angst noch leichter ausbreiten. Sie sind der perfekte Nährboden für Verschwörungsmythen. Jeder scheint mit einem Mal eine eigene Erklärung zu finden, was dieses Phänomen verursacht hat. Dabei kommen die verrücktesten Ideen zutage. Verschwörungstheoretiker glauben plötzlich mehr zu wissen als die Wissenschaft. Ein bekanntes Beispiel ist der ehemalige RBB-Radiomoderator Ken Jebsen. Er musste den Sender verlassen, nachdem er journalistische Standards nicht eingehalten hatte. Mittlerweile verschafft er sich auf seinen eigenen Medienkanälen Gehör. Er macht Bill und Melinda Gates für die Corona-Pandemie verantwortlich. Sie hätten das Virus in die Welt gesetzt, um Geld daran zu verdienen.
Diese Welt, also unsere Welt, also Ihre Welt, kann erst zur Normalität übergehen, wenn ein Impfstoff gefunden wurde gegen Covid-19. Aber dann haben wir natürlich Covid-20 und dann haben wir Covid-21. Mit anderen Worten, zwei Menschen und die hinter ihnen stehende Pharmaindustrie diktieren uns jetzt zukünftig, was wir uns alle Jahre wieder in die Venen hauen müssen, mit allen Nebenwirkungen, weil die Medikamente werden natürlich nicht so schnell getestet werden können, wie neue Krankheiten dazukommen. Das Ganze ist ein Geschäftsmodell.
Die Aufgabe des SWR ist es, solche Aussagen zu hinterfragen und abzuklopfen. Kann das sein? Was ist da dran? Stefan Ebmeier ist Leiter im Redakteursausschuss des SWR und sieht sich daher täglich mit genau solchen Aufgaben konfrontiert. Verschwörungsmythen existieren seiner Beobachtung nach vor allem auf Social-Media-Plattformen wie YouTube. Das Problem besteht seiner Meinung nach darin, dass sich noch zu wenig Journalistinnen und Journalisten in den sozialen Medien bewegen und den Verschwörungsmythen entgegentreten.
Was ja auch ein klassischer Vorwurf ist, dass wir irgendwie ferngesteuert sind. Da geht es aber nicht darum, dass wir da ein rotes Telefon stehen haben, wo Frau Merkel jeden Tag anruft und uns sagt, und uns in einen Blog diktiert, welche Themen wir zu senden haben und welche nicht.
Fakt ist, zu Beginn der Krise war es dem SWR wichtig, in erster Linie zu informieren. Dafür wurden auch Pressekonferenzen übertragen und Meldungen des Robert-Koch-Instituts 1:1 an das Publikum weitergeleitet. Das erklärt Wolfgang Utz, Unternehmenssprecher des SWR, in einem Videogespräch für diesen Beitrag.
Am Anfang ging es ja darum, zu informieren, weil das war für alle Menschen, für uns alle eine völlig neue Situation. Niemand kannte vorher diesen Begriff, wahrscheinlich Corona oder Covid-19, zu erklären, was ist das eigentlich, was kommt da auf uns zu.
Aber wozu braucht es Medienunternehmen, wenn sie ohnehin nur dasselbe übertragen wie die Regierung?
Wenn wir die Informationen nicht liefern, dann können sich die Leute das auch direkt bei der Landesregierung holen. Nur da haben sie den entscheidenden Unterschied, dass sie eben im Anschluss daran keinerlei Einordnung, keinerlei Kritik hören werden.
Auch der Kommunikationswissenschaftler Jarren findet die Übermittlung von Informationen wichtig.
Sie müssen auch das vermelden, was Experte und Experten sagen, logischerweise auch was eine Landesregierung oder eine Bundesregierung sagt. Das ist für die Bevölkerung ja relevant. Wir müssen ja wissen, wie denkt die Regierung, was plant die Regierung, was sagt ein Robert-Koch-Institut. Das ist völlig legitim.
Dennoch muss seiner Meinung nach deutlicher werden, wer spricht hier, vor welchem Hintergrund. Der Sender muss klar machen, woher er seine Informationen hat. Fernsehchef Rüdiger Merz betont aber auch, dass der SWR mittlerweile mehr Raum dafür schafft, Dinge stärker zu hinterfragen, einzuordnen und zu kritisieren. Doch er findet, dass Informationen nicht alles sind.
Es darf nicht nur Information geben, sondern wir müssen auf das Bedürfnis reagieren, dass gerade in schweren Zeiten, und wir haben ja gerade eine schwere Zeit, Menschen auch mal abschalten wollen, sich unterhalten lassen wollen und vor allem auch mal lachen wollen. Und das ist auch eine sehr wichtige Aufgabe.
Jarren bleibt dabei. Der SWR soll mehr in den Wissenschaftsjournalismus investieren. Unterhaltung, das gäbe es schließlich auch bei Netflix und Co.
Sie müssen sehen, wie Sie Ihre Informationsleistung deutlich verbessern, meines Erachtens auch in die Qualität investieren. Und sich raushalten aus der Unterhaltungsberichterstattung.
Ein Spagat zwischen Unterhaltung und Information ist anscheinend schwer zu schaffen. Yaren findet aber, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft gut nachkommen, auch wenn sie noch einiges besser machen können. Zusammengefasst ist es schwieriger denn je, auf alle Bedürfnisse des Publikums einzugehen. Der SWR balanciert zwischen verschiedenen verantwortungsvollen Aufgaben und muss sich immer wieder fragen, was können wir besser machen? Was lernen wir aus dieser Krise? Dafür braucht es auch in Zukunft eine offene und ehrliche Diskussion.
Das war SWR in der Krise. Ein Beitrag von Sophia Kara, Solveig Brandt, Johanne Hiesel und Yannick Frey. Jetzt wieder ein längeres Musikstück für alle Zuhörer da draußen. Deep Purple mit April.
We'll be right back.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Willkommen zurück im Studio. Das waren Deep Purple mit April. Die Corona-Pandemie hat den deutschen Arbeitsmarkt in eine schwere Krise gestürzt. Viele Unternehmen sind stillgelegt. Häufig drohen Entlassungen und Kurzarbeit. Zahllose Beschäftigte können nur unter strikten Abstandsregeln arbeiten oder versuchen durch Homeoffice den Betrieb am Laufen zu halten. Mit diesen Herausforderungen sieht sich seit dem Ausbruch des Coronavirus auch der Journalismus konfrontiert. Wie der Reporteralltag in Zeiten der Pandemie aussieht, das weiß Markus Bender vom SWR-Studio Karlsruhe. Er ist seit vielen Jahren als Radio- und Fernsehjournalist tätig und hat die aktuellen Veränderungen für uns dokumentiert.
Es ist Montagmorgen, 9.30 Uhr. Und die Woche startet für mich als Reporter. Ich sitze ganz gemütlich zu Hause vor meinem Laptop und nehme an dieser Online-Konferenz teil. Ist ein bisschen eine ungewöhnliche Situation, weil ich es eigentlich gewohnt bin, meine Kollegen im Büro zu treffen. Aber das geht momentan nicht. Deshalb findet alles virtuell statt. So. Ich bereite mich jetzt auf einen Reportertermin vor. Ich werde gleich ein Interview führen. Und dazu muss ich erstmal mein Mikrofon mit einer Frischhaltefolie umwickeln. Und ich muss eine Maske tragen. Und das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig und finde ich auch hinderlich, weil ich so das Gefühl habe, dass ich nicht so schnell eine Verbindung zu meinem Gesprächspartner aufbauen kann, weil er eben nicht meine Mimik wahrnimmt. Und von daher finde ich das schon sehr hinderlich und sehr erschwerend. So, jetzt betrete ich das Nachrichtenstudio und hier steht ein Schild. Bitte vor Arbeitsbeginn und nach der Mittagspause Hände desinfizieren. Und dafür steht hier auch Händedesinfektionsmittel bereit, damit auch ja kein Virus hier ins Nachrichtenstudio kommt. Heute bin ich mit Nachrichtenschreiben beschäftigt. Mittlerweile kehrt bei uns im Großraumbüro wieder mehr Leben ein. Wir sind etwa zur Hälfte besetzt. Mein nächster Kollege sitzt mir quer diagonal, etwa 2 Meter weit entfernt gegenüber. Tobias, sag mal hallo.
Hallo.
So ist das hier in Zeiten von Corona. Ich bin jetzt beim Schnitt, denn es geht um einen Fernsehbeitrag, der produziert werden muss. Das ist ein kleiner Raum. Vorne sind 4 Monitore, auf denen sehe ich das ganze Video- und Bildmaterial. Und davor sitzt der Cutter, der für mich das ganze Material zusammenschnippelt. Und normalerweise würde ich unmittelbar neben ihm sitzen und ihm Anweisungen geben. Jetzt aber ist es so, dass ich 2 Meter hinter ihm sitze an einem separaten Tisch. Und das ist schon echt für mich gewöhnungsbedürftig, weil ich das Material ja eben nur sehr, sehr klein von hinten sehe. Also erschwerte Bedingungen bei der Produktion von einem Fernsehbeitrag. Aber irgendwie haben wir bis jetzt jeden Fernsehbeitrag doch noch gut ins Programm bekommen.
Das war Markus Bender vom SWR-Studio Karlsruhe. Wir sehen, an Normalität ist in diesen Zeiten im Journalismus nicht zu denken. Aber welche Auswirkungen hat das am Ende auf das Produkt? Nimmt die Qualität journalistischer Beiträge unter diesen Umständen ab? Können Reporterinnen in Zeiten von Mindestabstand und Maskenpflicht ihrer Arbeit nachgehen? Inzwischen wird auch die Kritik an der Arbeit von Journalisten in der Corona-Krise lauter. Das zeigt sich auch an zunehmend wütenden Protesten, Demonstrationen oder sogar Übergriffen auf Reporterteams. Kritik kommt aber auch aus den Reihen der Experten. Unsere Redakteurin Theresa Heil hat darüber mit dem Journalistikprofessor Klaus Meyer gesprochen.
Hüter der Demokratie. So hat Professor Dr. Klaus Meyer von der Universität Eichstätt-Ingolstadt Reporterinnen und Reporter wie Markus Bender bei einer Rede vor 2 Jahren noch bezeichnet. Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie sieht der Journalistikprofessor diese Aufgabe aber nicht mehr ausreichend erfüllt. Er bemängelt zu viel Einigkeit und einen zu großen medialen Konsens.
Ein Effekt dieser einheitlichen Öffentlichkeit im März, April war ja, dass nicht mehr sich aufgeregt wurde über einzelne Äußerungen, die hochgechäst wurden und skandalisiert wurden, sondern alles recht einheitlich und so gespielt wurde, wie die Politik hat schon recht und wir verstehen auch das, was die Politik machen.
Um die Journalisten wachzurütteln, habe sich sogar der Deutsche Ethikrat kurz vor Ostern einmischen müssen. Dieser forderte mehr öffentliche Diskussionen der Corona-Maßnahmen und rief den Journalismus dazu auf, politische Entscheidungen besser zu hinterfragen. Dass sogar der Ethikrat an die Moral der Reporterinnen und Reporter appellieren musste, empört Meyer.
Das ist ja eigentlich eine Bankrotterklärung des Journalismus, wenn ein Ethikrat den Journalisten sagen muss, jetzt thematisiert endlich mal, diskutiert endlich mal.
Ina Held hat als Reporterin beim SWR-Studio Freiburg die Herausforderungen der Corona-Krise am eigenen Leib erfahren. Sie weiß, wie komplex der redaktionelle Prozess hinter journalistischen Beiträgen ist und besonders in der ersten Zeit der Pandemie war. Übers Internet erzählt sie von langwierigen Diskussionen.
Wir hatten durchaus natürlich die Diskussion, wie viel Corona müssen wir denn berichten, wie viel Negativberichterstattung und wie sehr braucht man auch, lässt man eine Positivberichterstattung, was lässt man sein, über was berichten wir, also kann man das machen? Und das sind Dinge, die wir schon sehr, sehr stark diskutieren. Können wir das machen oder ist es jetzt vielleicht gerade das falsche Thema zu diesem Zeitpunkt?
Von einem Konsens in den Medien will Ina Held nicht sprechen. Stattdessen erkennt sie eine große Herausforderung in der gigantischen Masse an Informationen.
Das war eine absolut neue Situation, mit der die Medien und auch wir zum Beispiel als Südwestrundfunk konfrontiert waren. Und die Ereignisse haben sich tatsächlich von Tag zu Tag überholt. Also man hechelte eigentlich schon der aktuellen Berichterstattung hinterher, das muss man sagen. Und dadurch entstand vielleicht der Eindruck, dass wir nur noch bemüht waren, Aktualität zu berichten, nur noch zu berichten, was eigentlich passiert und nicht mehr kritisch nachfragen, reflektieren, eben auch in Frage stellen.
Kritisches Nachfragen war außerdem oft schwierig. Pressekonferenzen, die Journalistinnen und Journalisten sonst dazu nutzen können, fanden lange Zeit nur mit wenigen Personen oder überhaupt nicht statt. Ein Argument, das Klaus Meyer aber nicht durchgehen lassen will.
Meines Erachtens haben die teilnehmenden Journalisten da zu schnell teilweise halt nachgegeben und gesagt, okay, dann bleiben wir halt zu Hause und stellen die Fragen vorher. Es gab ja eigentlich da keinen öffentlichen Protest. Wenn man da einen Abstand hält, dann ist es doch möglich, dass man sich nicht ansteckt. Und dass das nicht ausgehandelt wurde oder dann zumindest auch öffentlich diskutiert wurde oder ein Protest eingelegt wurde, auch von den Journalistenverbänden, das habe ich überhaupt nicht gesehen und das war für mich nicht so ganz verständlich.
Dass Diskussionen fehlten und die Berichterstattung zu einheitlich war, sieht Meyer jetzt als Grund für einen wachsenden Protest. In der Bevölkerung polarisiert die Debatte um die Corona-Maßnahmen zunehmend.
Was wir eben jetzt schon auch durch die Demonstrationen am Wochenende oder auch in den Tagen davor sieht, durch die Proteste, ist ein diffuses Umfeld von Verschwörungstheoretikern, Links- und Rechtsextremisten, die eben versuchen, Menschen, die Zweifel haben, die skeptisch sind, auf ihre Seite zu ziehen. Und in diesem Ringen um diese Menschen, denke ich, darf der Journalismus nicht nachgeben.
Nachgeben wollen Journalistinnen wie Ina Held keineswegs. Sie versteht auch sich selbst als Teil eines großen Lernprozesses im Umgang mit dem Virus.
Wir können aus diesen vielleicht Versäumnissen, die es das ein oder andere Mal gab, auf jeden Fall lernen und sehen jetzt auch, was wir das nächste Mal vielleicht noch etwas genauer machen würden, noch akribischer und noch kritischer beleuchten würden.
Auch wenn sich mittlerweile ein Umdenken feststellen lässt, so bleibt doch die Frage, ob das nicht zu spät kommt. Eine weitere Zuspitzung der Debatte befürchten inzwischen auch Politiker wie Gesundheitsminister Jens Spahn. In einem Interview appelliert er an alle Bürgerinnen und Bürger mit den Worten:
Wir haben ein Wir-Gefühl erlebt. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir alle haben die Verantwortung, dass es nicht wieder so polarisierend wird wie in der Diskussion über die Migration.
Erschwerte Recherche, eingeschränkte Produktionsbedingungen, mangelnde Themenvielfalt und zu wenig kritisches Nachfragen. Deutlich wird in dieser Debatte vor allem, wie komplex die Prozesse sind, die eigentlich hinter journalistischer Arbeit stecken. Und auch, wie groß ihr Einfluss auf die öffentliche Diskussion ist. Ein Einfluss, der für die Reporterinnen und Reporter vor allem eins mit sich bringt: eine sehr große Verantwortung.
Das war ein Beitrag zum alltäglichen Geschäft eines SWR-Moderators in Corona-Zeiten von Sandra Amberg, Theresa Heil, Nathalie Lehnhoff, Benedikt Matt und Christoph Regli. Auch in diesen wilden Zeiten darf eins nicht fehlen: Musik. Daher für euch, frisch aus den 70er Jahren, Badger's Opera mit Time Machine.
find a star to guide us to a time where all our men are free, free. Space. We'll change.
Ist euch in einer kritischen Situation schon mal ein Satz über die Lippen gekommen, den ihr im Nachhinein lieber nicht gesagt hättet? Dann seid ihr damit nicht allein. Auch in der Politik läuft dabei nicht immer alles glatt. Dumm nur, wenn das auch noch inmitten einer Pandemie passiert. Wir sprechen heute über missglückte Krisenkommunikation in der Politik und haben dabei eine ganz bestimmte Person im Kopf. Einen grünen Kommunalpolitiker, der nicht zum ersten Mal mit seinen provokanten Aussagen aus dem Rahmen fällt und Shitstorms erzeugt. Dürfen wir vorstellen, Boris Palmer.
Auffassungsgabe hab ich ne ziemlich rasche. Und wenn ich mal nicht aufpasse, hab ich meine Masche. Wenn ich in den Medien mal wieder Scheiße laber, dann kommt erst die Entschuldigung und dann das Wörtchen aber.
Aus aktuellem Hintergrund übt der Comedian Johann Theissen offen Kritik an Tübingens Oberbürgermeister und lässt dabei kein Auge trocken. Aber was hat Boris Palmer denn diesmal angestellt? Lassen wir das Ganze nochmal Revue passieren. Ende April war der OB zu Besuch beim Sat.1 Frühstücksfernsehen. Eigentlich sollte es in dem Live-Interview um die wirtschaftliche Lage Deutschlands während der Corona-Krise gehen. Doch Palmer traf eine Aussage, die er später noch bereuen sollte.
Ich sage es Ihnen mal ganz brutal, wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären.
Es war dieser Satz, der ganz Deutschland entsetzte. In den sozialen Medien überschlugen sich die Reaktionen. Boris Palmer, schämen Sie sich. Meine Oma haut dem Palmer eins aufs Maul. Oder wie viel ist eigentlich das Leben eines Boris Palmer wert, schreiben aufgebrachte Twitter-User. Selbst seine eigene Fraktion will ihm nicht mehr den Rücken stärken und denkt über einen Parteiausschluss nach. Aber wie konnte diese eine Aussage so ausufern? Die SWR-Journalistin Sandra Müller, die schon länger Palmers politische Kommunikation verfolgt, war von den Reaktionen überrascht.
Ich habe relativ früh von dem Interview erfahren, das Boris Palmer da auf Sat.1 gegeben hat. Und habe nicht sofort vermutet, dass das jetzt so eine Welle schlagen wird. Wenn ich jetzt zurückblicke drauf, dann ist mir natürlich schon klar, dass dieser Satz einfach in seiner Prägnanz und in seiner Schonungslosigkeit so viel Sprengkraft beinhaltet.
Aber was genau verleiht diesem Satz so viel Sprengkraft?
Der Satz spricht eben was ganz Existenzielles an, was Menschen betrifft. Es geht um Leben und Sterben. Wie lange darf ich leben? Wann soll ich sterben? Wann muss ich sterben? Da maßt sich jemand vermeintlich, sage ich ausdrücklich, in diesem Satz an, zu urteilen, wann ist denn genug für irgendjemanden? Und insofern ist klar, dass wenn der so losgelöst dann die Runde macht, der in einer so medial aufgeladenen Gesellschaft, wie wir sie halt sind, einfach große Emotionen auslöst.
Auch Kommunikationswissenschaftler Professor Dr. Wolfgang Schweiger von der Universität Hohenheim ist der Meinung, dass solch extrem überspitzte Formulierungen zu starken Abwehrreaktionen und Spannungen führen. Gleichzeitig erhalten sie aber auch mehr Gehör. Krisenkommunikation ist letztlich immer eine Gratwanderung zwischen einer klaren und einer dramatisierenden Kommunikation.
Natürlich wünschen wir uns, dass staatliche Akteure sehr eindeutig, sehr klar kommunizieren, sehr klar die Gefahren benennen, sehr klar die Vorgaben beschreiben, an die sich die Bevölkerung zu halten hat, ohne allzu sehr zu dramatisieren. Auf der anderen Seite muss man sich auch klar sein, eine gewisse Dramatisierung gehört dazu, weil man ansonsten keine Aufmerksamkeit bekommt und bei der Bevölkerung auch nicht die gewünschten Verhaltensweisen erzielt.
Aufmerksamkeit erlangen? Das kann Boris Palmer gut. Er diskutiere gerne Dinge mit sehr offener Sprache und habe gelernt, ordentlich auf den Putz zu hauen, um in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, so Wolfgang Schweiger. Doch Aufmerksamkeit ist in der Krisenkommunikation nicht alles. Besonders in einer so schwierigen Zeit, in der Unsicherheit und Angst herrschen, ist es genauso wichtig, den Menschen mit Empathie entgegenzutreten.
All diese Signale von verstehen wollen und bereit sein, emotionale Momente anzunehmen, die fehlen ihm halt, würde ich sagen, in der öffentlichen Kommunikation ganz.
Kein Wunder also, dass Palmer daraufhin, wie er uns selbst sagt, von einem biblischen Shitstorm weggefegt wurde. Allerdings sind solche Social-Media-Debatten über politische Inhalte immer mit Vorsicht zu genießen. Denn oft findet hier keine zielgerichtete Kommunikation statt.
So eine Neigung ist zu beobachten, einfach nur noch über einzelne Formulierungen, über einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang zu reißen und sich dann fürchterlich darüber aufzuregen und nur noch diesen Satz zu diskutieren, wie wir das im Augenblick jetzt vielleicht sogar auch tun. Wir diskutieren vielleicht gar nicht über das, was er eigentlich wollte, sondern über diesen einen Satz. Und das ist eigentlich ein Unding.
Schweiger betont auch, dass nicht der Fehler begangen werden darf, Diskussionen im Netz für die allgemeine öffentliche Meinung zu halten. Um eine inhaltliche Diskussion anzuregen, sieht er vor allem die klassischen Medien in der Verantwortung.
Diese Diskussion findet in der Öffentlichkeit natürlich wie gehabt weitgehend über die journalistischen Medien statt, die als einzige eine gewisse Qualitätssicherung haben und die als einzige den Anspruch haben sollten, ausgewogen, wahrheitsgemäß und objektiv mit einer entsprechenden Qualitätssicherung zu berichten und diese Diskussion zu organisieren zwischen Akteuren, die öffentlich relevant sind.
Gerade bei solch sensiblen Themen brauche es in der öffentlichen Kommunikation, besonders im Journalismus, ein inneres Stoppschild, so Sandra Müller.
In dem Moment, wo es an das Persönliche, Private, an Leib und Leben und an Gesundheit geht, ist Ausgeruhtheit in der Kommunikation das A und O. Das ist Teil der Krisenkommunikation. Wir sollten alle versuchen, unsere gegensätzlichen Positionen nicht zu Positionen zu verklären, die uns zu Gegnern machen und deswegen nicht als Gegner miteinander kommunizieren und uns nicht beschimpfen, sondern verstehen, dass wir um die Sache uns auseinandersetzen. Und das heißt eben ruhig bleiben.
Ruhig bleiben, Distanz bewahren. Auf das innere Stoppschild hören. Gerade das hat in Palmers Fall nicht funktioniert. Dass die Reaktionen so ausgeufert sind, liegt aber auch an den klassischen Medien. Häufig wurde der Satz stark verkürzt, bisweilen verfälscht wiedergegeben, was die Eskalation im Netz befeuerte. Unklar bleibt, was nun aus Boris Palmer wird. Die grüne Bundesspitze jedenfalls hat ihm die Unterstützung für den Wahlkampf im nächsten Jahr aufgekündigt. Ebenso die Grünen im Tübinger Gemeinderat. Er bekam aber auch Rückendeckung. 200 Bürger setzten sich in einer großflächigen Zeitungsanzeige für einen sachbezogenen Umgang mit seinen Inhalten ein.
Leider befinden wir uns wieder am Ende unserer wöchentlichen Sendung. Alle heutigen Beiträge stammen aus einem SWR-Kooperationsprojekt unter der Leitung von Professor Dr. Pörksen und Dr. Andreas Nahr und wurden im Laufe eines Seminars konzipiert und aufgenommen. Am Mikrofon war heute Mirko Geier. Folgt Mikro Europa auf Instagram und Facebook und lasst uns gerne mal ein Like da. Auf unserer Website findet ihr alle Sendetermine und Kontaktmöglichkeiten. Natürlich entlasse ich euch nicht gerne ohne ein wenig musikalische Abwechslung ins Wochenende. How the Gypsy Was Born von Frumpy. Bis nächste Woche. Was nice.